Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon herzlich willkommen. Die ersten Kundgebungen und Demonstrationen, die gab es schon in Berlin anlässlich des Jahrestages. Am kommenden Montag, den 7. Oktober, da jährt sich das Massaker in Israel zum ersten Mal. Was die Polizeigewerkschaft von den angekündigten Veranstaltungen an diesem Wochenende erwartet, das hören Sie. Zunächst aber in die Region. Die Gefechte zwischen dem israelischen Militär und der militant-islamistischen Hisbollah im Libanon, die dauern an. Der führende Hisbollah-Funktionär Safi Fiadine ist libanesischen Sicherheitskreisen zufolge seit gestern nicht mehr erreichbar. Wie wichtig er für die Hisbollah ist und was da dran ist an dieser Meldung, dazu gleich mehr. Wir schalten dann zu unserem Kollegen Jan-Christoph Kitzler, der von Tel Aviv aus auf die Angriffe der israelischen Armee schaut, die sich nicht nur auf den Libanon beschränken. Und angesichts dieser Entwicklungen hat der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte Türk vor einem Flächenbrand weit über die Region hinaus gewarnt. Das wird Thema sein. Der Weg für Zusatzzölle auf Elektroautos aus China ist seit gestern frei. Die Debatte über eine mögliche Verhandlungslösung, die geht allerdings weiter, auch dazu dann bei uns mehr. Und zum Abschluss gibt es ausführliche Sportberichterstattung mit meiner Kollegin aus der Sportredaktion Astrid Rawohl. Ja, die Hisbollah-Miliz meldet, den Kontakt zu ihrem ranghohen Funktionär Safieddine verloren zu haben. Safieddine gilt als möglicher Nachfolger des getöteten Anführers der Hisbollah-Miliz Nasrallah. Was also ist von dieser Meldung zu halten? Sabina Matai hat Informationen dazu.
Das Rätselraten über den Verbleib von Hashim Safieddine geht weiter. Der Kontakt zu dem potenziellen Anwärter auf die Führung der Hisbollah sei seit einem massiven israelischen Luftangriff auf Beirut in der Nacht zum Freitag abgebrochen, heißt es aus libanesischen Sicherheitskreisen. Doch ob der Chef des Exekutivrats der Hisbollah dabei ums Leben kam, ist weiter ungewiss. Israel führt immer noch Luftangriffe auf die Hochburg der islamistischen Partei und Miliz im südlichen Teil der libanesischen Hauptstadt. Bergungsarbeiten sind dort schwierig. Safieddine gilt als aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge seines Cousins Hassan Nasrallah. Der Hisbollah-Chef war kürzlich bei einem israelischen Luftangriff auf Beirut getötet worden. Israel hat die Führungsetage der Terrororganisation seither weiter dezimiert. Unterdessen setzen Hisbollah und Israel ihre Kämpfe im Südlibanon fort. Nach Angaben der israelischen Armee zerstörten Bodentruppen dort Waffenlager und Tunnel der Hisbollah und griffen Milizionäre in einer Moschee an, die sie als Kommandozentrale nutzten. Die vom Iran unterstützte Hisbollah wiederum meldete, sie habe einen Stützpunkt der israelischen Armee in Nordisrael mit Raketen beschossen. Seit die Hisbollah im Oktober letzten Jahres den Beschuss auf Israel begann, sind mehr als 2000 Zivilisten dem Krieg zwischen der Miliz und den israelischen Streitkräften zum Opfer gefallen. Das teilte die libanesische Regierung jetzt mit.
Sabine Matai informierte. Ja, Israel kämpft also im Libanon gegen die Hisbollah, aber auch gegen die Hamas. Und darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Israel, in Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler. Der Kontakt zu einem ranghohen Hisbollah-Funktionär ist also abgebrochen, haben wir gerade gehört. Und heute gab es auch die Meldung, dass das israelische Militär im Libanon zwei Angehörige der Al-Qassam-Brigaden, also des bewaffneten Teils der Terrororganisation Hamas, getötet hat. Was können Sie uns sagen? Was ist das Ziel der israelischen Armee im Libanon?
Ja, es geht darum, natürlich mehr Sicherheit herzustellen für Israel. Und die sieht man halt bedroht durch die aus israelischer Sicht Terrororganisationen Hamas und Hisbollah. Man will diese Organisation nicht nur militärisch schwächen, also indem zum Beispiel viele Luftangriffe geführt werden auf Raketenwerfer und dergleichen, sondern indem auch die Führung ganz bewusst ins Visier genommen wird. Hassan Nasrallah wurde vor ein paar Tagen getötet. Die Hamas-Führung ist auch schon zu Großteilen getötet worden. Das ist das Vorgehen und man hofft dadurch, die Organisation so sehr zu schwächen, dass man Zeit gewinnt, dass man tatsächlich die Organisationen dazu zwingt, sich neu aufzustellen und dass sie weniger bedrohlich sind. Denn gleichzeitig läuft ja auch der Krieg gegen diese Organisation. Israel hat zum Beispiel im Libanon das klare Ziel, die Hisbollah wegzuverdrängen von der Grenze. Man möchte dort eben das durchsetzen, was eigentlich Völkerrecht ist, nämlich eine demilitarisierte Zone nördlich der Demarkationslinie zwischen Israel und dem Libanon. Und das möchte man jetzt eben offenbar mit Waffengewalt tun und die Truppen rücken dort weiter vor.
Ja, und wir hören immer wieder von internationalen Diplomaten auch die Warnungen vor einer weiteren Ausweitung dieses Konflikts. Parallel zum Krieg in Gaza und dem schweren Beschuss im Libanon greift Israel ja immer wieder auch Ziele, zum Beispiel im benachbarten Syrien an. Jetzt zielte wohl ein Drohnenangriff auf ein Auto nahe Homs. Wohin kann diese Entwicklung steuern? Wie wird das auch in den Nachbarstaaten da verfolgt?
Na, das ist natürlich eine gefährliche Eskalation, die wir jetzt haben. Und offenbar ist es aber so, dass Israel und die politische und militärische Führung hier jetzt tatsächlich so eine Art Momentum sehen, dass man jetzt tatsächlich die Bedrohung rund um das Land eindeutig dezimieren kann. Das tut man mit der Hamas natürlich im Gazastreifen, die sehr stark geschwächt ist nach einem Jahr Krieg. Das tut man mit der Hisbollah. Da fliegt ja Israel auch schon seit fast einem Jahr Luftangriffe und reagiert auf Angriffe, die es von dort wiederum gibt mit Raketen und Drohnen und Granaten. Und das tut man eben auch, wenn es darum geht, die Waffenlieferungen zu unterbinden. Deshalb immer wieder Angriffe auf vom Iran unterstützte Milizen in Syrien. Und was auch sogar jetzt natürlich im Raum steht, ist eine direkte Konfrontation mit dem Iran selber, der als der Drahtzieher hinter all diesen Netzwerken gesehen wird. Es gab ja vor ein paar Tagen den Raketenangriff mit 181 Raketen auf Israel. Da gab es auch ein paar Einschläge. Und es gibt jetzt eben auch die Ankündigung, dass man darauf reagieren wird. Tatsächlich scheint sich das jetzt zu verdichten. Es gibt Berichte von einigen israelischen Medien, die mit Militärs gesprochen haben, dass dieser Gegenschlag jetzt in Planung ist und dass er ernst und bedeutend sein soll, was immer damit gemeint ist. Denkbar ist natürlich ein Angriff auf das iranische Atomprogramm, auf Öl- und Gasförderanlagen, aber natürlich auch auf einen Vertreter der Führung des Regimes in Teheran. Und das wäre dann natürlich eine richtig große Eskalation.
Eine richtig große Eskalation in einem, Sie haben es gesagt, jetzt schon ein Jahr dauernden Krieg, auch ja gegen die Hamas. Ein Jahr nach dem 7. Oktober, dem Massaker in Israel mit vielen Toten und Verletzten, zu den Menschen, die zu Geiseln der Hamas wurden und es zum Teil noch immer sind. Das alles hat zu diesem Krieg also auch geführt und auch zu einer Spaltung in der Bevölkerung in Israel. Wie erleben Sie da die Stimmung so kurz vor diesem Jahrestag?
Naja, eigentlich hatten wir gedacht, das ist ein Tag der Trauer, da sind viele Leute dann zusammen, es sind hier große Veranstaltungen geplant, zum Beispiel in Tel Aviv in einem Park, da sollen eigentlich Hunderttausende kommen. Jetzt ist gar nicht mal so sicher, ob diese Veranstaltungen überhaupt stattfinden können, denn es gibt hier Sicherheitsauflagen, gerade dürfen in Tel Aviv nur Versammlungen mit maximal 1000 Personen stattfinden, also möglicherweise müssen die, die dieses Gedenken organisieren, auch nochmal umplanen. Es ist vielleicht auch gewollt von Israels Regierung und Armeeführung, dass man den Fokus wegbringt von dem Trauma, von dem furchtbaren Versagen auch des 7. Oktober, für das die Regierung Netanjahu ja bisher keine Verantwortung übernommen hat. Und dass man jetzt tatsächlich sich als stark zeigen will, als das Land, das zurückschlägt, wenn es angegriffen wird, härter zurückschlägt und das jetzt eben das auch tut, im Libanon vorrückt. Das ist etwas auch, was von vielen Israelis auch hier in Tel Aviv geteilt wird. Viele sagen, eigentlich hätte man schon längst gegen die Hisbollah vorgehen müssen, die Israel seit fast einem Jahr beschießt. Denn das ist nicht duldbar. Dort sind ja immer noch über 60.000 Menschen evakuiert. Insofern wird der Kurs der Regierung hier von vielen geteilt.
Jan-Christoph Ketzler, vielen Dank. Und angesichts der von Ihnen ja auch beschriebenen Gewalt in Nahost warnt der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, vor einem Flächenbrand weit über die Region hinaus. Auch da haben wir die Warnung ja gerade schon vernommen. Im Interview mit der ARD mahnte er unter anderem die Einhaltung des humanitären Völkerrechts an. Meine Kollegin Katrin Hondl hat ihm zugehört.
Ein Jahr nach dem Hamas-Terrorangriff auf Israel spricht UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk von einer Unlogik der Eskalation.
Von der Unlogik der Gewaltspirale und von der Unlogik eigentlich eines Denkens, wo man immer denkt, dass es Vergeltungsschläge geben muss. Es ist ganz klar, was wir jetzt unmittelbar brauchen, ist eine Waffenruhe, ist die bedingungslose Freilassung von den Geiseln, ist eine politische Lösung und ist auch ein Umdenken von Militäraktionen und Kriegen und Gewalt zum Frieden.
Seit dem Hamas-Massaker in Israel vom 7. Oktober 2023 erinnert Türk immer wieder an die geltenden Regeln des humanitären Völkerrechts, dass es auch bei legitimer Selbstverteidigung um Verhältnismäßigkeit geht, um den Unterschied zwischen militärischen und zivilen Zielen und die Pflicht, die Zivilbevölkerung zu schonen und zu schützen.
Ja, es gibt natürlich diese Gräueltaten der Hamas, die absolut zu verurteilen sind. Aber die kollektive Bestrafung der Palästinenser, wenn man sich jetzt anschaut, was humanitäre Hilfe betrifft, wo es sehr starke Hindernisse gegeben hat seitens der Israelis, wo es eben um die unverhältnismäßige Antwort Militäraktionen geht. Ganz am Anfang, wir sollen nicht vergessen, hat humanitäre Hilfe gar nicht reinkommen können. Das ist auch unsere Schlussfolgerung gewesen, dass es dazu in der kollektiven Bestrafung der Palästinenser gekommen ist.
Genauso inakzeptabel sei es, so Türk, wenn die Terrororganisationen Hamas und Hisbollah zivile Infrastruktur für ihre militärischen Zwecke nutzten.
Alle Seiten, alle Kriegsparteien sind daran gebunden an diese Regeln, die sie auch einhalten müssen. Und wenn es eine Kriegspartei weniger macht, bedeutet es nicht, dass die andere Kriegspartei damit wegkommt. Das sind halt die Prinzipien des Kriegsvölkerrechts oder des internationalen humanitären Rechts, dass alle daran gebunden sind.
Als Hochkommissar für Menschenrechte der Vereinten Nationen hat Volker Türk nicht allein den eskalierenden Nahostkonflikt im Blick, sondern die ganze Welt. Und er fürchtet Auswirkungen auf die ganze Welt, wenn bei Menschenrechtsverletzungen und Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht unterschiedliche Maßstäbe angesetzt werden, je nachdem, wer sie begeht.
Wir sehen Brüche in der internationalen Staatengemeinschaft. Wir hören von Doppelmoral. Wir sehen, was beispielsweise Ukraine, Russland passiert, im Sudan, in Myanmar, in so vielen Teilen der Welt, wo es Krieg gibt. Und viele kriegerische Parteien schauen sich sehr genau an, wie auf Verletzungen des Völkerrechts reagiert wird. Ich befürchte, dass es zu einer Aushöhlung der Maßstäbe kommt, die wir uns so schwierig erarbeitet haben, gerade was Menschenrechte betrifft und die Einhaltung des internationalen humanitären Rechts.
Türk sieht die Welt an einem Scheidepunkt. Im UN-Menschenrechtsrat appellierte er Anfang September an die Mitgliedstaaten, die Wahl sei entweder in einer tückischen neuen Normalität weiterzumachen und in eine schwarze Zukunft zu schlafwandeln oder aber aufzuwachen und, so Türk, die Dinge zum Besseren zu wenden, weg von der neuen Normalität mit, wie er sagt, endloser, boshafter militärischer Eskalation und Gleichgültigkeit gegenüber wachsender Ungleichheit. Doch alle Mahnungen des Menschenrechtskommissars, wie auch anderer UN-Vertreter, bewirken offensichtlich nichts. Die zentralen Ziele der Vereinten Nationen, wie sie im ersten Kapitel der UN-Charta stehen, Sicherung des Weltfriedens, Einhaltung des Völkerrechts und Schutz der Menschenrechte, sie scheinen ferner denn je.
Es ist sehr frustrierend. Da gibt es schon manchmal diese Momente der Machtlosigkeit auch, wenn man sieht, was da passiert.
Zwischen Israel und den Vereinten Nationen sind die Beziehungen extrem angespannt. Gerade hat die israelische Regierung UN-Generalsekretär Guterres zur unerwünschten Person erklärt, weil er aus ihrer Sicht den iranischen Raketenangriff auf Israel nicht ausreichend verurteilt habe. Auch Türk würde gern nach Israel und in die palästinensischen Gebiete reisen, hat bislang aber keine Erlaubnis bekommen.
Ich würde gerne, ich habe einige Briefe geschrieben, ich hoffe, dass es irgendwann einmal möglich sein wird, weil es sehr wichtig ist, dass man vor Ort ist und sieht auch, was in Israel passiert ist und dann natürlich in den besetzten Gebieten.
Katrin Hondl, und das ganze Interview mit Volker Türk wird morgen im ARD-Fernsehen ausgestrahlt, im Weltspiegel dann ab 18.30 Uhr. Jetzt am Montag, also jährt sich der Überfall der Hamas auf Israel zum ersten Mal. In Deutschland gibt es aus diesem Anlass schon an diesem Wochenende bundesweit Demonstrationen und Kundgebungen. Es sind sowohl pro-israelische als auch pro-palästinensische Demonstrationen angemeldet. Vieles davon ist in Berlin geplant. Wie stellt sich die Polizei auf diese bevorstehenden Kundgebungen ein? Unter anderem darüber hat mein Kollege Moritz Küpper heute hier in den Informationen am Mittag mit dem Bundesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei gesprochen, Jochen Kopelke, hier ein Ausschnitt.
Jetzt am Wochenende sind tausende Polizistinnen und Polizisten in Großstädten eingesetzt, um Versammlungen zu ermöglichen. Einmal pro-israelisch oder pro-jüdisch, aber auf der anderen Seite auch pro-palästinensisch. In München ist es gelungen, einen Attentäter schnell aus dem Verkehr zu ziehen und da Schlimmstes zu verhindern. Und das zeigt noch einmal, die Gesellschaft ist gefordert. Man kann sich Antisemitismus und antimuslimischer Gewalt entgegenstellen und eben nicht unterstützen. Und das wird fürs Wochenende ganz wichtig, damit die Proteste, die rechtlich manchmal erlaubt sind, auch stattfinden können, aber nicht hetzende, gröhlende und randalierende Sympathisanten von Hamas-Terroristen durch Deutschland ziehen.
Sagt also der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jochen Kopelke. Demonstrationen und Kundgebungen an diesem Wochenende. Innenministerin Faeser betonte, es sei wichtig, an den Angriff der Hamas zu erinnern. Wenn es aber zu Gewalt, Judenhass oder islamistischer Terrorpropaganda komme, dann müsse die Polizei schnell tätig werden. Auch die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Alabali Radovan, hat sich im Vorfeld dieser erwarteten Demonstrationen mahnend geäußert, sich aber auch grundsätzlich dafür ausgesprochen. Eva Ellermann berichtet.
Alabali Radovan zeigt Verständnis für Demonstrationen auf deutschen Straßen angesichts der Lage in Nahost. Man dürfe Muslimen oder Palästinensern nicht grundsätzlich die Bereitschaft zu Hass und Gewalt unterstellen, wenn sie gegen den Krieg in Nahost protestieren. Im ARD-Interview der Woche erklärt die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung,
dass es wichtig ist, da ganz klar zu sagen, was strafrechtlich relevant ist, wird geahndet. Antisemitismus geht auf solchen Demonstrationen überhaupt gar nicht. Es muss aber auch eben einen Raum geben für Menschen, die auf das Leid der Menschen in Gaza oder in der Region hinweisen dürfen.
Die SPD-Politikerin setzt auf den Dialog zwischen Juden und Muslimen, den sie mit unterschiedlichen Projekten fördere. Alabali Radovan empfindet das Dilemma der Bundesregierung auch persönlich. Die Solidarität mit Israel ebenso wie die Sorge um das Leid der Zivilbevölkerung in Gaza oder Libanon. Sie stehe an der Seite der Jüdinnen und Juden und auch an der Seite der Palästinenserinnen und Palästinenser.
Und ich finde, das ist auch das, was wir noch viel stärker ausstrahlen müssen, dass wir für alle Betroffenen da sind und dass wir alles daran setzen, dass dieser Konflikt auch ein Ende hat,
sagt die Integrationsbeauftragte im ARD-Interview der Woche.
Und der Beitrag war das von Eva Ellermann. In einem gemeinsamen Gastbeitrag haben die Ministerpräsidenten Wojtke Kretschmer und CDU-Landeschef Vogt mit Blick auf den Angriff auf die Ukraine eine aktivere diplomatische Rolle Deutschlands gefordert. Deutschland und die EU seien zu unentschlossen. Der Artikel sorgte für Wirbel. Von einem Kotau etwa vor Sarah Wagenknecht aus rein machtpolitischen Gründen war da unter anderem die Rede. Jetzt hat sich auch CDU-Chef Merz eingeschaltet, wohl auch um klarzustellen, wo die CDU in dieser Frage überhaupt steht. Christina Nagel berichtet darüber und es geht dabei auch darum, die Frage zu klären, wie realistisch Verhandlungen zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt sind.
Der Wunsch nach Frieden aus Sicht von CDU-Chef Friedrich Merz verständlich. Nachvollziehbar auch der Ruf nach mehr Diplomatie. Aber was, fragt Friedrich Merz in seiner aktuellen Rundmail, kann Deutschland tatsächlich tun? Nicht besonders viel, stellt der Kanzlerkandidat der Union klar. Zumindest nicht, solange Russland nicht erkennt, dass mit militärischen Mitteln kein weiterer Geländegewinn möglich ist. Es bleibt dabei, was Merz im August auf seiner Wahlkampftour in Sachsen erklärt hat.
Die Äußerungen von Putin bis in den heutigen Tag hinein zeigen, dass er nicht willens ist, sich auf den Weg der Diplomatie zu begeben, so sehr wir ihn alle befürworten.
In der Tat blockt der Kreml Verhandlungsversuche ab, die etwas anderes zum Inhalt haben als eine direkte oder eine indirekte Kapitulation der Ukraine. Eine Einladung zu einer internationalen Konferenz, die auf die Schweizer Friedensinitiative folgen sollte, wurde von der russischen Seite ausgeschlagen. Die Ankündigung von Kanzler Olaf Scholz, mit dem russischen Präsidenten telefonieren zu wollen, direkt abgeblockt. Selbst chinesisch-brasilianische Initiativen seien auf Ablehnung gestoßen, sagt der Politikwissenschaftler Carlo Masala dem ARD-Hauptstadtstudio.
Es gibt umfängliche diplomatische Initiativen, nicht nur erst in den letzten Monaten, sondern auch seit Jahren, die scheitern alle an der fehlenden Bereitschaft Russlands, sich auf diese einzulassen.
Für Verhandlungen, erklärt die Friedens- und Konfliktforscherin Solveig Richter, müssten immer erst die Voraussetzungen geschaffen werden.
Russland muss natürlich auch erst mal in die Lage gebracht werden, überhaupt ein Interesse daran zu haben, über die Situation zu verhandeln.
Eine Rolle spielen könnten dabei eine konsequente Sanktionspolitik oder auch eine stärkere internationale Isolierung Russlands. Vor allem aber kommt es aus Sicht der Friedens- und Konfliktforscherin auf die militärische Lage an. Solange sich Russland weitere Erfolge ausrechne, werde der Kreml nicht verhandeln. Weshalb es auch kurzfristig sicher keine Friedensverhandlungen geben werde, betont der CDU-Außenpolitiker Johann Wadephul.
Deswegen stehen wir an der Seite der Ukraine, solange wie das notwendig ist.
Waffenlieferungen inklusive. Also alles wie gehabt? Nicht ganz. In einem Punkt müsste sich Deutschland aus Sicht von Friedrich Merz tatsächlich jetzt diplomatisch stärker einbringen. Er schlägt die Gründung einer Kontaktgruppe vor. Die Regierungschefs und Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens und Polens sollten sich jetzt bereits Gedanken über eine Nachkriegsordnung in Europa machen. In enger Abstimmung mit den europäischen Partnern, den mittel- und osteuropäischen Staaten, allen voran der Ukraine. Noch klinge das nach ferner Utopie, schreibt Merz. Aber irgendwann gehe jeder Krieg zu Ende.
Christina Nagel informierte. Der Widerstand aus Deutschland war wohl vorerst vergebens. Jedenfalls könnte die EU Zusatzzölle auf Elektroautos aus China erheben. Gestern hat sich keine ausreichende Mehrheit der EU-Staaten gegen dieses Vorhaben ausgesprochen. Deutsche Autobauer hoffen aber weiter auf eine Verhandlungslösung. Jörg Münchenberg aus unserem Hauptstadtstudio über diese anhaltende Diskussion.
Nach der gestrigen Mehrheitsentscheidung der EU-Mitgliedsländer in Brüssel für die Einführung von Ausgleichszöllen gegen chinesische E-Autos hat der Vorsitzende des Handelsausschusses im EU-Parlament, Bernd Lange, SPD, das Votum verteidigt. Es gehe hier nicht um Strafzölle gegen China, sagte Lange im Deutschlandfunk.
Es gibt wettbewerbsverzerrende illegale Subventionen, also kostenloses Grundstück oder keine Stromkosten. Und damit ist der Wettbewerb verzerrt und das wollen wir ausgleichen. Das ist übrigens nichts Besonderes. Das machen wir mit ganz vielen Produkten von ganz vielen Ländern dieser Erde, um hier Wettbewerbsgleichheit zu haben. Und wir wollen eben nicht irgendwie China bestrafen oder den Markt abschotten.
Mit der Entscheidung hat die EU-Kommission nun das Mandat, um Ausgleichszölle in Höhe von bis zu 35,3% gegen chinesische E-Autos zu verhängen. Vorerst aber sollen die Gespräche zwischen Brüssel und Peking weitergehen. Auch eine Annäherung oder sogar eine Beilegung des Handelsstreits seien dabei nicht auszuschließen, betont Lange.
Stichtag ist der 30. Oktober. Und wie Sie wissen, beim Pokerspiel ganz zum Schluss oder bei Tarifverhandlungen nachts um vier. Und da muss man mal sehen.
Die Kritiker der angedrohten Ausgleichszölle, darunter auch Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD sowie die Autoindustrie, befürchten dagegen harte Gegenmaßnahmen Chinas. Im schlimmsten Fall könne sogar ein neuer Handelskrieg ausbrechen, heißt es. Deshalb hatte der Kanzler auch von seiner Richtlinienkompetenz im Kabinett Gebrauch gemacht. Deutschland hatte die Ausgleichszölle abgelehnt, dem Nein aus Berlin aber wollten sich nur vier andere EU-Länder anschließen. Zu wenig, um die Zölle abzuwenden. Ohnehin, so die Vorsitzende des EU-Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, Anna Cavazzini, ebenfalls im Deutschlandfunk, sei die Gefahr eines Handelskrieges eher gering.
Als viele der anderen Staaten Zölle eingeführt haben, ist es nicht bisher zu krassen Gegenmaßnahmen von chinesischer Seite gekommen. Es ist aktuell so, dass China damit droht oder teilweise Untersuchungen angeleiert hat im Bereich des Schweinefleischs oder auch des Cognacs. Und man sieht, es sind so Drohgebärden, aber ich vermute nicht, dass China quasi Gegenmaßnahmen macht.
Der Zentralverband des deutschen Kraftfahrgewerbes befürchtet durch die möglichen Zölle jedoch steigende Preise bei den E-Autos. Denn auch deutsche Hersteller, die in China produzieren und die Fahrzeuge dann nach Europa exportieren, wären davon betroffen. Das werde die ohnehin schon zurückhaltende Kauflaune weiter verschlechtern, warnte ZDK-Vizepräsident Thomas Peckron in der Augsburger Allgemeinen. Wohl auch ein Grund, weshalb der Kanzler Zöllen skeptisch gegenübersteht. Dennoch habe Deutschland mit seinem Abstimmungsverhalten der EU einen Bärendienst erwiesen, kritisiert die Grüne Cavazzini.
Alle reden ja gerade darüber, ja, dass wir eine europäische Industriepolitik brauchen, dass wir die europäische Wirtschaft wieder in Gang bringen. Und wenn wir dann aber wieder nur als Nationalstaat unterwegs sind, wie das leider auch der Bundeskanzler Scholz gemacht hat, der sich sowohl von einem chinesischen Lobbying hat beeindrucken lassen, als auch von der Lobbyarbeit der deutschen Automobilindustrie. Wir müssen auch als Deutschland schauen, was ist das Gesamtinteresse der Europäischen Union.
Auch innerhalb der Ampelkoalition sorgt das deutsche Abstimmungsverhalten für neue Kontroversen. Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen hatte gestern erklärt, er hätte anders entschieden, weil China klare Ansagen sehr gut verstehen würde.
Jörg Münchenberg über die anhaltende Debatte um Zusatzzölle. Kliniken und Arztpraxen berichten von Lieferengpässen bei Kochsalzlösungen. Diese werden für Operationen, Infusionen und Spülungen gebraucht. Auch der Chef des Apothekerverbands Nordrhein, Thomas Preis, beschreibt gegenüber der Rheinischen Post die Lage als großes Problem, das nun auch die Versorgung ambulanter Patientinnen und Patienten erreicht habe. Auf ARD-Anfrage heißt es allerdings im Bundesgesundheitsministerium, Doris Bimmer sagt uns mehr dazu, die Versorgungslage sei deutlich besser als dargestellt.
Ein Sprecher des Ministeriums hatte sich beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, kurz BfArM, rückversichert und erklärte nun, ein Lieferengpass sei noch lange kein Versorgungsengpass. Es gebe keinen Lieferabriss. Zudem gebe es Versorgungsalternativen, zum Beispiel durch Importe. Mit den deutschen Herstellern tausche sich das Bundesinstitut kontinuierlich aus. So habe Braun-Melsungen die Lieferschwierigkeiten wieder für beendet erklärt. Die Probleme bei Fresenius Kabi Deutschland sollten im Dezember behoben sein. Zudem sei hilfreich, dass gleichwertige Arzneimittel als Ersatz für Medizinprodukte verwendet werden könnten. Auch werde die Produktion von isotonischer Kochsalzlösung hochgefahren. Weitere Produktionskapazitäten in Deutschland seien im Aufbau. Diese sollten baldmöglichst in Betrieb gehen. Um die Lage weiter zu stabilisieren, habe das Bundesinstitut für Spüllösungen, die als Medizinprodukte zu klassifizieren sind, bereits eine Sonderzulassung erteilt. Somit stünden erhöhte Warenmengen zur Verfügung.
Doris Bimmer war das. Und damit kommen wir zu unserer Sportberichterstattung mit meiner Kollegin aus der Sportredaktion Astrid Rawohl.
Der deutsche Fußballmeister Bayer Leverkusen hat sich am 6. Bundesligaspieltag gegen Aufsteiger Holstein Kiel einen völlig unerwarteten Patzer geleistet, ausgerechnet im 100. Pflichtspiel unter Trainer Xabi Alonso. Armin Lehmann war in der Bayer-Arena mit dabei.
Nach 30 Minuten hätte keiner daran geglaubt, dass Holstein Kiel hier was mitnehmen könnte. 2:2 heißt es am Ende, aber in der ersten halben Stunde dominierte die Werkself. Der deutsche Fußballmeister aus Leverkusen führte durch Boniface und Hofmann mit 2:0 und hätte durchaus höher in Front liegen können. Dann in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs im Anschluss an eine Ecke Kopfball oder Schulter von Geschwill zum 2:1 und das sorgte für einen turbulenten zweiten Durchgang. Fiete Arp verwandelte nach 69 Minuten einen berechtigten Elfmeter für die Kieler. Und am Ende stand ein 2:2.
In der Fußball-Champions League hat Borussia Dortmund zuletzt gegen Celtic Glasgow ja ein wahres Torspektakel geboten. Beim 7:1 in der Königsklasse aber auch Karim Adeyemi verletzungsbedingt verloren. Und ohne Adeyemi lief für den BVB heute bei Union Berlin nicht viel. Jakob Rüger.
25. Minute, Foul von Schlotterbeck an Hollerbach, den Elfmeter verwandelt Unions Kevin Vogt zum 1:0, sein erster Bundesliga-Treffer seit fast 10 Jahren. Union weiter Druckfall und kurz vor der Pause mit dem 2:0 durch Jorbe Vertessen im Anschluss an eine Ecke zentral mit einem klasse Distanzschuss. Im zweiten Durchgang Dortmund ohne Ideen, aber zumindest mit dem Anschlusstreffer durch den Ex-Unioner Julian Riasson. Einmal durchkombiniert, dann der Schuss von der linken Seite zum 1:2 Anschluss. Aber wenig Hoffnung bei Borussia Dortmund, denn dann kam kaum noch was von den Gästen. Und so gewinnt der erste FC Union am Ende verdient mit 2:1.
4 Siege aus den ersten 6 Spielen. Der SC Freiburg stellt seinen eigenen Bundesliga-Startrekord ein und gewinnt auswärts bei Werder Bremen. Olaf Rathje.
Turbulent wurde es erst in der Schlussphase, als die Bremer schließlich alles nach vorne warfen. Bis dahin spielte die Elf von Trainer Ole Werner zu abwartend und mit zu wenig Schwung nach vorn. Der 1:0-Sieg der Gäste daher verdient. Freiburg war über weite Strecken die bessere Mannschaft, hatte auch mehr Ballbesitz und mehr Schüsse aufs gegnerische Tor. Den einzigen Treffer erzielte der Japaner Doan. In der 75. Minute wurde sein Schuss vom Werder-Kapitän Marco Friedl abgefälscht, sodass Werder-Keeper Michael Zetterer keine Chance hatte. Danach lösten die Bremer ihre Handbremse, konnten den starken Atubolu im Tor des Sportclubs aber nicht überwinden. Werder wartet somit weiter auf den ersten Heimsieg und das erste Heimtor der Saison.
Für Bochums Trainer Peter Zeidler nimmt der Druck zu. Der VfL ist immer noch sieglos und nach der Niederlage gegen Wolfsburg neuer Tabellenletzter. Burkhard Hupe.
Das Warten auf den ersten Saisonsieg geht weiter. 1:3 Heimniederlage gegen clevere Gäste aus Wolfsburg, die zur Pause bereits 2:0 vorne waren durch Tore von Thiago Thomas und Jonas Wind kurz vor dem Wechsel. Bochum mit Chancen, das schon, aber nicht mit genügend Qualität vor dem gegnerischen Tor. Im zweiten Durchgang setzte Bochum alles auf eine Karte, kam durch Boadu 20 Minuten vor dem Ende zum Anschlusstreffer. Aber danach riss sich Wolfsburg noch einmal zusammen und nach einem nach Videobeweis gegebenen Foulelfmeter, den Wind im Nachschuss verwandelte, war dann alles klar. 3:1 Auswärtserfolg für Wolfsburg in Bochum.
In Liga 2 gab es heute 3 Heimsiege. Nürnberg gewann 3:2 gegen Aufsteiger Preußen Münster. Elversberg bezwang Kaiserslautern 1:0. Und der erste FC Köln, der punktete auch, und zwar gegen Neuling SSV Ulm. Christian Schulze.
Bereits nach 8 Minuten die Führung durch Kapitän Timo Hübers im Anschluss an die erste Ecke. Ist er aus kurzer Distanz mit der Hacke zur Stelle. Nach 21 Minuten dann glattrot gegen den Ulmer Brand. Notbremse wertete der Schiedsrichter. Eine regeltechnisch richtige, aber dennoch harte Entscheidung. Köln konnte diese Überzahl dann letztlich in großer Dominanz ausspielen und erhöhte in der 47. Minute durch Waldschmidt mit einem tollen, wuchtigen Schuss aus 18 Metern in den linken Winkel. Köln gewinnt am Ende verdient 2:0 gegen den SSV Ulm.
Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass die Transferregeln der FIFA gegen EU-Recht verstoßen und das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat die Rechtsgrundlagen für die Datei Gewalttätersport für verfassungswidrig erklärt. Was die beiden Urteile bedeuten, ordnen wir gleich in Interviews in Sport am Samstag ein, ab 19.10 Uhr hier live im Radio oder später auch in unserer DLF-Audiothek.
Mit meiner Kollegin Astrid Rawohl dann wieder. Und diese Informationen am Abend, die gehen zu Ende. Ich bin Petra Inzminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.